Ja, ich begrüße euch alle wieder ganz herzlich. Leider ja nochmal zu einem Online-Gottesdienst. Wir haben ja mitbekommen, dass ja die Auflagen vorsichtshalber dann doch nochmal verlängert wurden. Ich glaube aber und hoffe aber, dass wir doch so langsam Richtung Ende dieser Online-Gottesdienste dann kommen und uns bald wieder live sehen können. Von dem her, glaube ich, werden wir uns bald wiedersehen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte heute die Predigt einleiten mit etwas, was uns allen so in den letzten Tagen eigentlich ziemlich bekannt geworden ist oder gewesen ist, hat zum Beispiel mit dem hier zu tun. Hier sehen wir eine leere Innenstadt. Ich glaube, das hier ist Bonn. Und in den leeren Innenstädten, da wurde auch immer zu so etwas hier aufgerufen, bitte 2 Meter Abstand halten. Wir in der Corona-Zeit, die wir ja jetzt erleben, haben des Öfters jetzt gehört und mitbekommen, dass man mindestens 1,50 Meter Abstand halten muss. Man muss ja sich gegeneinander schützen vor einer Krankheit, die hoch ansteckend ist. Wir müssen ja aufeinander Acht geben und diesen Mindestabstand einhalten. Und seit dieser Woche ist ja dann auch recht frisch diese Corona-App rausgekommen fürs Handy, so ein kleines Programm, was uns davor warnen soll, wenn vielleicht andere, die Corona haben, in unserer Nähe sind, dass ja dieses Programm uns davor warnt, den Leuten vielleicht zu nahe zu kommen oder sich vielleicht sogar anzustecken. Und ich habe mir so gedacht, dieses ganze Abstand halten und auf Distanz voreinander gehen, das erinnert mich an so eine Begebenheit, die wir auch bei Jesus erleben und nachlesen können. Und über diese Begebenheit möchte ich heute mit euch so ein bisschen nachdenken. Es hat hiermit zu tun, denn die Predigt heute handelt von den 10 Aussätzigen. Und da werden wir sehen, dass diese Bestimmungen, die wir in der Corona-Zeit erleben, genauso eigentlich auch hier stattgefunden haben in dieser Geschichte. Und dass wir vielleicht so ein kleines bisschen uns vielleicht besser hineinversetzen können in das, was die 10 Aussätzigen da erlebt haben. Auch wenn ich glaube, es ist nicht in dem vollen Ausmaß, wie sie das wahrgenommen haben. Aber die Geschichte, die lesen wir heute in Lukas 17, Verse 11 bis 19. Und ich werde einmal komplett uns die Verse vorlesen. Und da lesen wir: Und es geschah, als Jesus nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog, und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben, und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, an sich sind es ja nicht viele Verse, die wir hier lesen. Und doch sind so ein paar Kleinigkeiten im Text, die ich heute mit euch betrachten möchte, wo man dann erkennt, okay, das scheint doch ein bisschen mehr dahinter zu stecken bei dem, was alles hier so passiert. Und ich möchte da gerne so 3 Punkte wieder ableiten, was wir vielleicht für uns aus dieser Begebenheit herauslesen können. Zunächst möchte ich euch nochmal Vers 12 hier aufzeigen. Da lesen wir nochmal: Ihm begegneten 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben, und sie erhoben ihre Stimme. Und wir sehen hier, oder ich habe es euch hier unterstrichen, dass die Männer von Ferne stehen geblieben sind. Ja, und das ist ja auch genau das, was wir jetzt in der Corona-Zeit erlebt haben, dass diese Menschen auf Abstand gehen, weil sie denken, man könnte ja vielleicht eine hoch ansteckende Krankheit haben, die sich auf andere überträgt. Und ich finde es ganz interessant, dass wir in 3. Mose eigentlich dieses Verhalten dann auch nachlesen, was Mose damals aufgeschrieben hat, was den Aussätzigen eigentlich geboten wird. Das steht in 3. Mose 14, Verse 45 bis 46. Da hat Gott Mose aufschreiben lassen: Der Aussätzige aber soll in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen, und er soll ausrufen: Unrein, unrein. Und solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Und ja, wenn ihr diese Verse so lest, also da könnte man sagen, dass, was wir gerade in 3. Mose gesehen haben, das sind eigentlich die Quarantänebestimmungen für die Leute damals gewesen. Die sollten sich ja kenntlich mit dreckigen Kleidern anziehen und auch immer unrein, unrein rufen, damit die Leute laut um sie herum wissen: Okay, dieser Mann könnte eine hoch ansteckende Krankheit haben. Und ja, wenn man diese Verse so liest, da kommt in mir so die Frage auf: Ja, das sind so die Regeln für diese Leute, aber was bedeutet das denn für die Aussätzigen? Was bedeutet das für ihr Leben? Was spielt da alles mit rein? Was bedeutet das für die Aussätzige, was Mose damals den Israeliten befohlen hat? Und das Erste, was man hierzu festhalten kann, ist ganz klar: Es bedeutet ein Leben in Armut. Könnt ihr euch vielleicht sicher vorstellen, man konnte nicht Geld verdienen, wenn man ein Aussätziger war, da man sich von anderen fernhalten musste. Und man konnte auch nicht einkaufen gehen. Und das kennen wir ja, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Corona-Zeit jetzt. Auch wir wurden angehalten, ja, nicht arbeiten zu gehen für eine bestimmte Zeit. Und wenn, dann auch unter nur ganz, ganz bestimmten Maßnahmen. Und auch das Einkaufen wurde uns etwas erschwert mit umständlicheren Regeln. Und das haben die Männer damals auch so erlebt, nur ja, eigentlich noch viel extremer und intensiver. Sie konnten kein Geld verdienen und nicht einkaufen gehen. Das Einzige, was ihnen eigentlich übrig blieb, war, dass sie nur aus der Ferne betteln konnten. Das ist das Einzige, was sie tun konnten, indem sie immer laut ausriefen vor den Leuten, ob sie ihnen nicht irgendwie was geben könnten, ob sie nicht etwas zu essen vorbeibringen könnten. Das war die einzige Möglichkeit, wie die Leute überhaupt an etwas rankommen konnten. Was bedeutet das noch? Es bedeutet auch ganz klar ein Leben in Ablehnung. Also die Menschen damals, die anderen Menschen um sie herum, die empfanden eigentlich nur Angst vor diesen Leuten und auch Ekel, weil diese Leute auch in dreckigen Lumpen herumlaufen mussten und dann auch noch diesen schädlichen Hautausschlag hatten. Da haben die Menschen um dich herum eigentlich nur Ekel und Angst empfunden, wollten sich von dir fernhalten und nichts mit dir zu tun haben. Und man kann es eigentlich wirklich in diesen beiden Punkten zusammenfassen. Wenn du ein Aussätziger damals warst, dann hieß das, dass du in Armut leben musstest und dass du auch ständig Ablehnung erfahren hast von den Menschen um dich herum. Und ich finde es jetzt ganz interessant, wie sich denn Jesus verhält an dieser Stelle. Denn was Jesus macht, ist, er wendet die Regularien nach 3. Mose 14 an. Ja, das ist ein Kapitel später von dem, was wir gerade eben gelesen haben. Und die Verse möchte ich euch mal vorlesen. Dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Er soll zum Priester gebracht werden, der Priester soll dafür hinaus vors Lager gehen. Und wenn er nachsieht und findet, dass das Mal des Aussatzes an dem Aussätzigen heil geworden ist, so soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, zwei lebendige Vögel bringt. Die Verse gehen noch weiter, werden wir nachher noch anschauen. Aber wir sehen dann auch, wie die 10 Aussätzigen sich verhalten. Jesus sagt: Am Tag der Reinigung sollst du zum Priester gehen. Jesus sagt ihnen eigentlich: Leute, ihr geht jetzt heute zum Priester, weil heute ist der Tag eurer Reinigung. Und das Interessante ist, an diesem Punkt haben die Aussätzigen ihre Heilung ja noch gar nicht erfahren. sie sind ja immer noch unrein. Und Jesus sagt ihnen, nee, nee, geht mal hin und macht das, was in 3. Mose 14 steht. Und was tun die 10 Aussätzigen? Sie befolgen Jesu Anweisung. Sie machen das, obwohl sie noch nicht geheilt sind. Ja. Und sie sehen erst auf dem Weg, dass sie geheilt werden. Und das wussten sie aber noch nicht, als Jesus ihnen den Auftrag gab. Aber wir sehen bis hierhin, dass sie gehorsam sind und vertrauen und sagen, gut, wenn Jesus uns das befiehlt, dann machen wir das, dann wollen wir das tun. Interessant ist ja, dass sie die Bestätigung erst unterwegs erfahren. Sie erfahren ja erst, als sie auf dem Weg zum Priester sind, um das zu tun, was Jesus sagt, dass sie diese Reinigung gerade erfahren haben. Und ich finde, das hier ist so ein erster Punkt, den wir für uns aus dieser Geschichte ableiten können. Wir sehen auf der einen Seite, dass sie gehorsam sind und den Weg gehen. Und auf dem Weg sehen sie dann die Bestätigung. Und ich habe das in einem ersten Punkt für uns mal so zusammengefasst. Ich habe geschrieben, lasst uns Jesus den Gehorsam entgegenbringen, den er einfordert. Lasst uns Jesus den Gehorsam entgegenbringen. Denn die Bestätigung, die werden wir unterwegs erfahren. Ich habe eine kleine Geschichte für euch hier an der Stelle mitgebracht. Die hat mit diesem Bild hier zu tun. Ihr seht hier ein Stück Wald, hohe, hohe Bäume. Um genau zu sein, ist es ein kanadischer Wald. Und in so einem kanadischen Wald hat der Prediger Garrett, ein Quäker einer gläubigen Bewegung aus England, hat hier in so einem Wald eine Geschichte erlebt. Und die ging folgendermaßen. Er selbst war ein Evangelist aus England und er hat seinen Missionsdienst dann in Kanada verrichtet. Und eines Tages ist er dann eben so in Kanada unterwegs und auf einmal empfindet er so innerlich den Befehl, in den Wald zu gehen. So wie hier auf dem Bild, in so einen Wald, in ein Waldstück hinein. Und erst ist er so ein bisschen skeptisch und denkt, ja, nee, komisch, ich gehe jetzt nicht einfach so in den Wald. Und dann drängt es ihn doch irgendwie wieder, nee, ich muss jetzt in den Wald gehen und eine meiner Predigten mitnehmen. Und irgendwie empfindet er es als komisch, aber entschließt sich, okay, ich gehe in den Wald hinein. Und er geht tief in den Wald hinein, bis er auf einmal auf eine Hütte trifft. Und dann für sich so empfindet, okay, hier muss ich jetzt predigen. Und er geht erst noch in die Hütte hinein, schaut sich die Hütte an. Es ist kein Mensch da, es ist alles ja, verlassen, verräumt. Es ist ja, eine total alleinstehen gelassene Holzhütte. Und dann denkt er sich, gut, es ist kein Mensch hier, aber ich stelle mich jetzt hier einfach hin und predige. Und er stellt sich vor die Hütte und fängt an, in den Wald hinein zu predigen, als ob 1000 Leute ihm zuhören würden. Aber in Wahrheit sind eigentlich nur 1000 Bäume um ihn herum und er sieht keinen einzigen Menschen. Aber er hält seine Predigt und er schließt seine Predigt auch ab. Und dann geht er nach Hause und denkt sich, ja, irgendwie komisch, jetzt habe ich hier lauter Bäumen zugeredet. Das hat ja eigentlich theoretisch nichts gebracht, aber wir haben es einfach mal gemacht, was ich jetzt so innerlich irgendwie gespürt habe, war vielleicht auch falsch, aber er hat es einfach gemacht. Es vergehen 8 Jahre und in der Zwischenzeit ist dieser Garrett auch wieder zurück nach London, nach England gegangen und eines Tages befindet er sich auf der London Bridge und wird auf einmal von einem Mann angesprochen. Und der Mann fragt ihn, Entschuldigung, sind Sie Garrett, der Evangelist, der Prediger? Und er sagt, ja, bin ich. Und er fragt, waren Sie vor einigen Jahren nicht mal in Kanada noch unterwegs? Und Garrett sagt, ja, ich war dort unterwegs, habe dort meinen Dienst getan. Und dann sagt der Fremde zu ihm, Sie haben doch mal an einem Tag in einem Wald gepredigt. Und Garrett sagt, oh, ja, stimmt, ich erinnere mich, da habe ich völlig allein in einem Wald gepredigt. Und dann sagt der junge Mann zu ihm, wissen Sie, ich war damals in einem Holzfällertrupp, der an dieser Waldhütte gearbeitet hat, aber dann den Standort gewechselt hat zu einer anderen Waldhütte, um dort Bäume abzuholzen. Und ich bin aber der Koch dieser Truppe gewesen und hatte gemerkt, dass ich in der alten Hütte ein paar Kochutensilien vergessen hatte. Und ich bin an dem Tag zurückgelaufen, um die Sachen zu holen. Und dann habe ich gehört, wie sie vor dieser Waldhütte dort gepredigt hatten. Und ich selber war ein Mann, der jetzt nicht gläubig ist. Und ich habe mich auch irgendwie nicht getraut, mich ihnen zu zeigen und habe mich hinter dieser Hütte versteckt. Und nachdem sie diese Predigt da gehalten hatten, bin ich zu meinem Team wieder gegangen und es hat mich so bewegt, dass ich mich innerlich dann dazu entschlossen habe, mich für Jesus zu entscheiden. Und habe mich dann in der Folge ihrer Predigt bekehrt. Und Garrett sagt, das ist ja Wahnsinn, dass sie das mitbekommen haben und dass sie sich dafür entschieden haben. Und dann sagt dieser junge Koch, aber das war noch nicht alles, denn in der Folge hat sich mein ganzes Holzfäller-Team für Jesus entschieden und hat zu ihm am Glauben gefunden. Und Garrett hat das so gehört und hat gedacht, Wahnsinn. Wahnsinn, was das für eine Geschichte ist. Ich selber habe gedacht, ich bin völlig verrückt geworden und dachte, ich bin irgendwie habe jetzt irgendwo eine Schraube locker, dass ich jetzt hier mitten im Wald damals so eine Predigt gehalten habe. Und letztendlich habe ich dann eigentlich nur gemerkt, eigentlich war ich nur gehorsam. Und der Herr hat dann ein paar Jahre später mir gezeigt, dass die Bestätigung da ist, dass es genau richtig war, das zu tun. Und ich finde an dieser Geschichte, da wird es deutlich, was auch die Aussätzigen hier in dieser mit Jesus erfahren. Eben, dass sie Jesus diesen Gehorsam entgegenbringen und dass sie diese Bestätigung auf dem Weg erfahren. Ich glaube, das können wir auch für uns mitnehmen. Lasst uns Jesus den Gehorsam entgegenbringen und die Bestätigung, die werden wir unterwegs erfahren. Ja, ich möchte noch gerne einen weiteren Punkt mit euch betrachten. Und der hat jetzt mit 3. Mose 14 zu tun. Ich habe es ja schon angedeutet, die Verse werden wir uns jetzt mal anschauen. Was denn in 3. Mose 14 weiterhin noch steht. Und ich kann euch mal empfehlen, wenn ihr vielleicht die Predigt so ein bisschen nacharbeiten wollt, könnt ihr gerne mal das Kapitel 14 lesen in 3. Mose. Die Verse 1 bis 32 betrifft das. Ich habe mir gedacht, ich möchte euch mal so kurz aufzeigen oder kurz auflisten, was denn hier gefordert wird oder was Mose denn verlangt, wenn ein Aussätziger geheilt wird. Und ich kann euch gleich mal vorneweg sagen, das Ganze ist eine lange Prozedur, die sich über 8 Tage hinweg zieht. Ich habe mal jetzt so ein paar Punkte aufgelistet, habe nicht alle. Aber ich tue mal so ein paar vorstellen. Das eine hatten wir schon gleich angelesen. Das erste, was getan werden muss, ist, man muss 2 lebendige Vögel bringen, die rein sind. So, dann muss man noch Zedernholz und Karmesin und Ysop bringen. Dann muss man einen Vogel davon schächten. Dann muss man den lebendigen Vogel und das Holzzeug vorher alles in das Blut des Vogels hineintunken. Dann muss man denjenigen 7-mal besprengen, der vom Aussatz gereinigt wurde oder werden soll. Anschließend soll der lebendige Vogel, der auch ins Blut getaucht wurde, freigelassen werden, damit er davonfliegen kann. Anschließend soll der zu Reinigende seine Kleider waschen, dann alle seine Haare abschneiden und sich im Wasser baden. Danach darf er ins Lager gehen, doch er soll 7 Tage lang außerhalb seines Zeltes bleiben. Am 7. Tag soll er wieder alle seine Haare abschneiden, also Haupt, Bart und Augenbrauen. Dann soll er wieder seine Kleider waschen, dann soll er sich selber wieder im Wasser baden. Am 8. Tag sollen dann 2 makellose Lämmer genommen werden und auch noch ein 1-jähriges weibliches Lamm. Dazu sollen noch 3 Zehntel Feinmehl als Speisopfer mit Öl angerührt werden, dann nochmal eine extra Schüssel Öl. Und all das soll geopfert werden. Und das Ganze geht noch ziemlich lange weiter. Also wie gesagt, lest vielleicht mal Verse 1 bis 32. Da werdet ihr sehen, was da für ein riesengroßer Aufwand betrieben wird. So, die Frage ist, warum erzähle ich euch das? Warum diese ganzen Infos und auch nicht alles davon. Nun, wenn wir jetzt nun diese Infos so ein bisschen im Hinterkopf haben und dann versuchen, uns mal in den Aussätzigen hineinzuversetzen, der eben zu Jesus zurückkehren wird, dann wird uns eins klar. Ja, der Rückkehrer, so habe ich ihn mal genannt, der befindet sich auf dem Weg und wird geheilt. Und dann merkt er auf dem Weg wahrscheinlich, Moment mal, wenn ich jetzt geheilt worden bin und ich jetzt zum Priester gehe, dann wird mir hier eine ziemlich lange Prozedur anstehen. Ja, also wir haben es gesehen, die wird 8 Tage lang, muss ich mich hier einer Prozedur unterziehen. Und 8 Tage ist eine lange Zeit. Und wahrscheinlich denkt dieser Rückkehrer weiter nach und merkt dann, ja Moment, wenn ich 8 Tage lang beim Priester jetzt fest sitze, dann werde ich Jesus wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Ja, also er denkt sich wahrscheinlich, diese 8 Tage, danach kann ich Jesus wahrscheinlich nicht wiederfinden, weil ich nicht weiß, wo er hingeht oder wo man ihn finden oder antreffen kann. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich Jesus nicht wiederfinden könnte. Und innerlich spürt er aber, ich will aber eigentlich ihm noch Danke sagen dafür, dass er mich geheilt hat. Und genau deswegen entschließt er sich, zu Jesus umzukehren. Ja, um ihm nochmal Danke zu sagen, bevor er diese lange Prozedur beim Priester antritt. Ja, also der Rückkehrer merkt einfach, okay, ich werde Jesus nicht wieder treffen, wenn ich nicht jetzt sofort zurückgehe, weil diese 8 Tage Prozedur, dann werde ich Jesus nicht mehr wiederfinden. Und daher drängt es ihn dazu, zu Jesus umzukehren und ihm dafür zu danken, bevor er eben beim Priester diese Prozedur angeht. Und hier möchte ich nochmal Vers 15 bis 16 vorlesen. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und was wir hier sehen, was dieser Rückkehrer eben macht, er bringt Jesus die Ehre und den Dank. Und ich fand es jetzt ganz interessant, darüber nachzudenken, was soll denn ein Geheilter tun nach 3. Mose, Vers 14? Was ist denn das, was er da ganz am Ende alles machen soll? Er soll Opfer bringen, die was ausdrücken? Genau das hier. Ehre und Dank Gott gegenüber. Also man soll nach 3. Mose 14 Gott als Opfer die Ehre und den Dank bringen. Und was dieser aussätzige Rückkehrer macht, er bringt genau diese Ehre und diesen Dank Jesus entgegen. Und ich finde, das ist auch so ein Punkt, den wir für uns festhalten können. Ich habe es als 2. Punkt festgehalten, lasst uns Jesus Ehre und Dank bringen. Ich möchte nochmal Vers 16, ich bringe ihn nochmal, er pries Gott mit lauter Stimme und warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Vers lest, aber für mich schwingt hier ganz viel freudige Emotion mit. Da ist eine richtige Dankbarkeit, eine tiefe Freude, ein Gefühl von Glück, ganz viel positive Emotion, die hier mit reinspielen, dass er Jesus Ehre und Dank bringt. Und ich habe es so geschrieben, lasst uns Jesus Ehre und Dank bringen, denn Danken bringt Freude. Ganz einfach und banal ausgedrückt, Danken bringt Freude. Ich habe euch auch hierzu eine kleine Beispielgeschichte mitgebracht, diesmal von mir selbst. Wenn ihr es vielleicht noch so ein bisschen vor Augen habt, vor wenigen Monaten musste ich selber noch so herumlaufen. Vielleicht wisst ihr es noch, ich habe mir im Oktober die Achillessehne gerissen. Und für mich war es das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine Langzeitverletzung habe. Ja, also laut Arzt darf ich 1 Jahr lang keinen Sport machen. Und ja, für mich, ich bin jemand, der schon immer es geliebt hat, Ballsport zu betreiben. Also ihr wisst vielleicht, ich liebe es, Fußball zu spielen und Volleyball zu spielen. Das sind so meine Sportarten, die ich wirklich liebend gerne mache. Und ich weiß, ich hatte in der Vergangenheit schon ein paar Mal so kleinere Verletzungen, wo ich so ein paar Wochen ausfallen musste. Das kannte ich schon. Und ich weiß auch, wie ich bin in solchen Situationen. Also ich liebe es, meinen Sport zu machen, aber wenn ich meinen Sport nicht machen kann, dann bin ich oftmals ziemlich schlecht gelaunt. Ja, also ich bin da wirklich ein grantiger Typ und ich spüre einfach, ich bin innerlich nicht ausgelastet. Ich brauche das einfach, mich auszupowern und zu verausgaben. Und ich habe selber für mich immer schon gewusst, okay, wenn Verletzungszeit ist, dann bin ich eigentlich immer schlecht gelaunt. Und ich sage euch, das war auch meine riesengroße Sorge, als ich mich im Oktober verletzt habe, als meine Achillessehne gerissen ist. Da habe ich diese riesengroße Sorge gehabt, dass mein nächstes Jahr jetzt ziemlich schlecht gelaunt und ziemlich miesepetrig sein wird und ich sehr grantig drauf sein werde. Das war eine wirklich riesengroße Sorge für mich. Und an der Stelle habe ich aber dann für mich wieder erfahren dürfen, was es bedeutet, wenn Menschen für einen beten. Und an der Stelle möchte ich euch auch nochmal wirklich ein riesengroßes, dickes Dankeschön sagen, weil ich weiß, dass viele von euch für mich viel gebetet haben. Und was soll ich sagen? Diese Zeit bis jetzt, muss ich sagen, sie war bei weitem, also weit davon entfernt, dass meine Sorge in irgendeiner Form bestätigt werden würde. Ich hatte die Angst, dass ich richtig schlecht gelaunt sein werde, weil ich nicht ausgelastet bin und keinen Sport machen kann. Und ich habe aber gemerkt, wie positiv oder wie gut es mir eigentlich innerlich ging. Und dass ich in der Lage war, wirklich Gott Danke zu sagen für alles, was ich gerade erfahren darf. Ich konnte sogar Danke sagen dafür, dass ich diese Verletzung erlitten habe. Und jetzt erfahren zu dürfen, wie Gott mir beisteht und auch durch das Gebet von euch mir beisteht. Und ich war irgendwie innerlich so fröhlich und glücklich und habe Gott einfach Danke sagen können. Für so viele Dinge, in jegliche Richtung, auch für die Verletzung, konnte ich wirklich sagen, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich über diese Zeit bewahrt hast. Und dass ich so diese Freude trotzdem haben durfte innerlich und ich nicht so schlecht drauf war, wie ich es sonst immer bin, wenn ich verletzt war. Und ich habe das selber für mich erleben dürfen. Wenn man Gott die Ehre bringt und ihm dankt, dann hängt das immer ganz stark mit einer Freude zusammen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den wir für uns so lernen können, dass wir sagen, lasst uns Jesus Ehre und Dank bringen, denn Danken, das bringt Freude in unser Leben. Ja, ich möchte noch einen dritten und letzten Punkt mit euch betrachten. Und dazu gehen wir nochmal zurück zu Lukas 17. Und das hat mit einem kleinen Vers wieder zu tun, auch wieder so etwas, was man vielleicht schnell überlesen könnte. Und das ist nochmal Verse 15 bis 16. Einer aber von ihnen kehrte wieder um und dann in diesem Nebensatz, das war ein Samariter. Jesus selber betont es auch nochmal in Vers 18, hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling. Und das sind Wörter, die man irgendwo schnell überliest. Und wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen da nicht hat, dann weiß man auch gar nicht, was dieser Ausdruck jetzt eigentlich bedeuten soll oder was denn dahinter steckt. So. Und ich habe mir gedacht, dass ich mit euch mal so ein bisschen auf diese Frage eingehe. Wer waren denn Samariter oder was sind das denn für Leute, dass die hier so genannt werden? Und die Samariter, das waren eigentlich so gesehen die Hebräer aus dem Nordreich, von dem sich Juda und Benjamin etwa 900 vor Christus dann abgespalten hat oder abgesondert hat. Also die 10 Stämme im Norden haben sich selbstständig gemacht und Benjamin und Juda haben letztendlich sind dann eigene Wege gegangen. Und die Juden, so wie wir sie kennen, stammen eben von Juda ab und haben eben mit Benjamin zusammen als einzige sozusagen die Geschichte überlebt. Und ja, eben seit dieser politischen Trennung begann man sich so langsam mit der Zeit politisch und religiös auseinanderzuentwickeln. Also am Anfang haben die Hebräer aus dem Norden noch viel zusammen gemacht mit denen aus dem Süden, haben viel Handel betrieben, haben auch politisch Kriege zusammengeführt. Und erst so langsam mit der Zeit ging das dann auseinander und ja, nach etwa 160 Jahren auf einmal war es dann aber so, dass die sich auf einmal auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden. Also da haben dann eigentlich die von dem eigenen Blut, die Brüder, auf einmal gegeneinander gekämpft und sich gegenseitig ermordet und umgebracht. Das war damals zu der Zeit des König Ahas. Jesaja warnt Ahas auch noch davor, nicht in diese besagte Schlacht zu ziehen. Und Ahas verliert diese Schlacht dann auch letztendlich. Aber so hat sich das dann letztendlich entwickelt, dass auf einmal das Nordreich die eigenen Brüder in die Schlacht gegen einen zogen und man sich gegenseitig umgebracht hat. Nun, warum erzähle ich euch das? Naja, was für ein Bild hatten nun die Samariter bei den Juden? Für die Juden waren die Samariter seitdem nichts anderes als Verräter. Verräter im eigenen Volk, Verräter am eigenen Glauben. Das waren Samariter in den Augen der Juden. Ja, auch in religiöser Sicht hat das Nordreich zwar die 5 Bücher Mose weiterhin beibehalten und wollte sich streng daran orientieren, aber mit der Zeit haben sie sich dann doch mit anderen Religionen vermischt und somit waren die Samariter dann auch ihr Lehrer und ja, Leute, die abgefallen sind vom Glauben und mit denen wollten die Juden nichts zu tun haben. Denn sie waren einmal auf dem richtigen Weg und sind, obwohl sie es besser wussten, davon abgefallen und haben sich mit anderen vermischt. Und die Samariter waren bei den Juden letztendlich eigentlich nur verhasst wegen ihrem Verrat und auch so gesehen einfach ihr Lehrer, die sich mit den Heiden vermischt haben. Und ich glaube, es war damals so ein gängiger Satz, wenn man das Matthäusevangelium nämlich auch so ein bisschen aufmerksam liest, dann wird man das auch immer merken. Dann hat man sich als Jude vielleicht über die Samariter so ja, ausgeschimpft und so Sätze gesagt wie, also die müssen ganz weit weg von Gott sein. Solche Typen, die gegen das eigene Blut antreten und die eigene Familie angreift und umbringt, die sich trotz ihres Wissens von diesem Gott mit anderen Göttern zusammentun und vermischen, also diese Menschen, die müssen ganz weit weg von Gott sein. Und was sehen wir aber hier in Lukas 17? Hier sehen wir, dieser verhasste Samariter ist der Einzige, der das Richtige tut. Das ist der Einzige, der verstanden hat, was das Richtige in dieser Situation zu tun ist. Nämlich Jesus Danke zu sagen. Und jener, der eigentlich von Gott am weitesten entfernt sein soll, der liegt auf einmal diesem Gott zu Füßen. Der ist ihm auf einmal am nächsten. Ja, jener, der von Gott am weitesten entfernt sein soll, der ist am nächsten bei ihm. Dieser Samariter, der so verhasst ist, im ganzen Volk eigentlich. Ich finde, was hier dahinter steckt, ist auch so eine Glaubenslektion, die wir für uns mitnehmen können. Das habe ich als dritten Punkt für uns festgehalten. Gott rührt auf die an, die am weitesten wegscheinen. Immer die, wo man denkt, der muss ganz weit weg von Gott sein. Oftmals rührt Gott genau diese Menschen an. Frage ist, was hat denn das jetzt mit uns zu tun? Also wenn ich doch jetzt schon lange im Glauben stehe und Jesus nachfolge, was soll ich dann eigentlich mit dieser Info anfangen? Was hilft mir denn das? Ich habe mal so zwei Punkte festgehalten, was das für uns eigentlich bedeuten soll. Ein erster wäre, erstmal sollten wir nicht vorschnell über andere urteilen, die in Sünde leben. Ein weiterer Punkt ist, wir sollten auch nicht jene abschreiben, die wir vielleicht bereits als verloren abstempeln. Für Gott ist das nicht unmöglich, solche Menschen zu erreichen, wo wir denken, die sind ganz weit weg vom Glauben. Da hat Gott schon oft gezeigt in der Geschichte, dass er genau zu diesen Menschen hingeht und die anspricht. Ich habe hier noch so einen Vers aus Matthäus 5, Vers 44. Finde ich, der hängt auch sehr stark mit diesem Thema zusammen. Da lesen wir, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das sind ja so nach meinem Ermessen die Menschen, wo ich sage, die Christen verfolgen, wenn man den IS jetzt nehmen würde, die Christen abschlachten und töten, weil sie diesem Gott nachfolgen, da würde ich sagen, das sind die am weitesten weg sind von Gott. Die sind am weitesten weg. Und Jesus sagt in Matthäus, genau für die sollen wir beten, die uns verfluchen, genau die uns verfolgen und Schaden zufügen wollen, genau für die sollen wir beten, dass die zum Glauben finden. Denn Gott hat schon oft solche Menschen berührt und umgekehrt. Gott rührt oft die an, die am weitesten weg scheinen. Und genau darum sollen wir es lernen, für diese Menschen zu beten. Und nicht sie abstempeln oder sagen, die sind verloren und uns nicht um die kümmern, sondern wir sollen für diese Menschen beten, ganz explizit. Ich habe zum Abschluss euch eine Geschichte mitgebracht, die mit diesem Bild hier zu tun hat. Ja, und wer des Englischen mächtig ist, der weiß, hier Hell's Angels, das ist ein Ausdruck, also der hat ja mal mit der Bibel so gar nichts zu tun. Ja, Hell's Angels heißt übersetzt die Höllenengel oder Engel aus der Hölle. Und was sich dahinter verbirgt, für die, die es nicht wissen, das ist eine Motorradgang, die wahrscheinlich berühmteste Motorradgang auf der ganzen Welt. Und ja, Hell's Angels hat so einen Ruf, ja, der diesem Namen auch alle Ehre macht, den sie sich selbst geben. Nämlich, das sind ziemlich harte Jungs, die sehr stark in Kriminalität verwickelt sind. Man weiß, dass die viel in der Prostitution mit drinstecken, mit Drogen zu tun haben, mit Waffenhandel zu tun haben. Und Auftragsmorde sind auch nicht selten unter diesen Leuten. Ja, also Hell's Angels, die Höllenengel, die machen ihrem Namen alle Ehre. Und man denkt sich, ja, das ist so eine Kategorie Mensch, wo wir sagen würden, die sind ganz weit weg von Gott. Ganz weit weg. Ich habe vor einer Woche mit einem Kumpel telefoniert, den ich aus der Bibelschulzeit noch kenne. Und er hat mir ein bisschen aus seiner Gemeinde erzählt und hat mir eine Geschichte erzählt. Sie haben bei sich in der Gemeinde eine kleine Motorradgruppe aus gläubigen Christen, die sozusagen einen eigenen christlichen gläubigen Motorradclub gegründet haben. Und diese Motorradclubs treffen sich mit anderen Motorradclubs. Und dazu gehören natürlich auch die Hell's Angels, ne? Weil die sind die bekanntesten und die am, glaube ich, weit vertretesten in der ganzen Welt. Und mein Freund hat erzählt, dass es einen eben dieser Gründer dieses christlichen Motorradclubs, der ist ein Evangelist und der hat ihm mal so weitergegeben, dass er selbst mal in so einen Club von den Hell's Angels gegangen ist. Und er hat so erzählt, ja, also man muss da schon sehr viel Mut aufbringen, um da reinzugehen und man muss auch ein sehr gutes Fingerspitzengefühl haben, wie man sich da drin verhalten soll. Weil reingehen und evangelisieren, das ist nicht, da bist du schneller wieder draußen und kannst froh sein, wenn du noch heil bist. Und er selber hat aber einen Weg gefunden, geschafft, einen guten Draht aufzubauen und akzeptiert zu werden von diesen Leuten, der Hell's Angels, die dort drin so verkehren eben. Und eines Tages passiert es, ich glaube 2015 war das dann, dass der Chef dieses ortsässigen Clubs, der Hell's Angels, ihn zu sich zitiert. Und er geht dann mit etwas mulmigem Gefühl, geht er vor diesen Chef und der Chef fragt ihn so, du hast doch hier jetzt auch so einen Motorradclub, ne? Du bist doch hier der Vorsitzende. Dann sagt er, ja, ich habe hier diesen Club da gegründet. Und dann sagt der Chef, Ich habe gehört, dass du predigst. Und er schluckt schon und sagt, ja, ich predige von meinem Glauben an Jesus Christus innerhalb meiner Motorradgang. Und dann sagt dieser Chef von den Hells Angels, sagt, ich will, dass du einen Gottesdienst machst hier bei meinen Jungs und eine Predigt hältst. Und er sagt, okay, soll ich das wirklich machen? Also ja, ich will, dass du von meinen Jungs predigst. Und wenn du willst, kannst du heute auch schon direkt anfangen. Und dann kommt es auf einmal so, dass der Chef diesen gläubigen Prediger vor die Jungs der Hells Angels schleppt. Und wie das dann bei denen so ist, dann schreit der Chef einmal auf und sagt, so Leute, jetzt halten alle die Schnauze und hören diesem Mann zu. Und auf einmal steht der gläubige Prediger da und predigt vor den Hells Angels. Und das hat denen so gut gefallen, was inhaltlich da gebracht wurde, das hat denen so gut gefallen, dass der Chef gesagt hat, dass sie jedes Jahr an diesem Tag einmal einen Gottesdienst abhalten, wo dieser Mann zu den Hells Angels predigt. Ja, dieses Jahr ist es jetzt wegen Corona leider ausgefallen, aber in den letzten 3 Jahren haben die konstant diesen einen Gottesdienst abgehalten, wo dieser Prediger zu den Hells Angels redet und ihnen von Jesus erzählt. Und wir haben bisher, habe ich jetzt leider noch nicht erfahren können, ob da eine Frucht draus entstanden ist, aber ich bin überzeugt davon, dass Gott, wenn er so eine Tür auftut, bei Menschen, wo man sagt, die sind ganz weit weg von Gott, dann bin ich absolut sicher, dass Gott daraus eine Frucht entstehen lassen wird. Gott rührt oft die an, die am weitesten weg scheinen. Die, von denen man denkt, die würden nie zu Gott finden. Gerade diese Menschen rührt Gott oft an. Und den Auftrag, den wir haben, ist, dass wir für diese Menschen beten. Für Leute, wie die, die bei Hells Angels sind, für Leute, die beim IS sind und andere Christen verfolgen. Vielleicht auch für dich in deinem privaten Umfeld, vielleicht hast du da jemanden, wo du denkst, der ist so weit weg von Gott, der wird nicht zum Glauben finden. Da sage ich dir, nein, dein Auftrag ist nicht, den abzuschreiben und abzustempeln, sondern dein Auftrag ist, nach Matthäus genau für solche Leute zu beten, wo du denkst, die sind ganz weit weg von Gott. Genau für diese Menschen sollst du beten. Ich möchte zum Schluss nochmal unsere 3 Punkte zusammenfassen. Wir haben als ersten Punkt festgehalten, lasst uns Jesus den Gehorsam entgegenbringen, den er verlangt. Und die Bestätigung, die werden wir unterwegs erfahren. Als zweites haben wir festgehalten, lasst uns Jesus Ehre und Dank bringen, denn Danken, das bringt Freude in unser Leben. Und als drittes haben wir festgehalten, Gott rührt oft die an, die am weitesten wegscheinen. Und darum lasst uns für diese Menschen beten. Amen.